Predigt vom Januar, unsere Bestimmung finden und einnehmen. Ich habe da Filmszenen verwendet, dann kann man sich doch das immer besonders gut merken, wenn man so Anhaltspunkte hat. Ah ja, der König, der sein gestottert hat und seine Bestimmung nicht einnehmen wollte. Genau, daran möchte ich anknüpfen. Das ist einfach ein Thema, was mich beschäftigt zurzeit. Genau, Halleluja. Ein Thema, was mich beschäftigt zurzeit, dass wir unsere Bestimmung finden und einnehmen. Und ich bin überzeugt, dass Gott noch viele große Dinge für uns vorbereitet hat. Dinge, von denen wir jetzt noch nicht einmal träumen. Und dass Gott sogar noch größer ist und noch schönere Dinge vorbereitet hat, als wir uns träumen können. Das gilt natürlich für den Himmel, das ist ganz klar. Daran glauben wahrscheinlich die meisten von uns. Wer glaubt, dass Gott im Himmel noch viel schönere und größere Dinge für uns vorbereitet hat, von denen wir nur träumen können oder die wir noch nicht mal träumen können? Sind das alle? Fast alle? Wer glaubt, dass hier auf der Erde Gott noch schöne und wunderbare Dinge vorbereitet hat, die größer sind, als wir uns erträumen können? Das sind schon nicht mehr so viele. Kann ich auch verstehen, weil natürlich denkt man an seine Erfahrungen bisher, man denkt vielleicht an andere Menschen, die vielleicht auch große Träume hatten und deren Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Und dass diese Erde natürlich auch vergänglich ist und das Beste noch auf uns wartet. Also ich bin überzeugt, damit stimme ich euch überein, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt in der Ewigkeit im Himmel, da werden Wohnungen vorbereitet. Da sind die tollsten Häuser, die wir hier bauen könnten, gar nichts dagegen. Mein Sohn Dave baut gerade ein tolles Haus, bin begeistert, in Osterberg. Aber die Wohnung im Himmel, das schlägt niemand, die Gott für uns vorbereitet. Aber ich bin überzeugt, dass auch die himmlischen Dinge, die himmlische Realität, die jetzt schon ja da ist, in der Herrlichkeit, Jesus sitzt in seiner Herrlichkeit zu Rechten des Vaters. Die Engel beten an in der Herrlichkeit. Die himmlische Realität ist Realität schon jetzt. Und sie ist auch jetzt hier, ich würde sagen mal, sie ist mitten unter uns. Sie ist ja nicht irgendwie geografisch weit entfernt, so nach dem Motto in einem anderen Universum oder so, oder in einer anderen, hinter einem schwarzen Loch irgendwo in einer anderen Dimension. Sondern die himmlische Realität ist ja direkt hier, sagt Jesus. Mitten unter uns, diese himmlische Realität seiner Herrlichkeit und seiner Kraft und seiner Schönheit und seiner Wahrheit, die ist jetzt hier mitten unter uns. Warum? Weil Jesus hier mitten unter uns ist, weil er in dir lebt und in dir und in mir und in jedem, der ihn aufgenommen hat. Und mit ihm ist hier die himmlische Realität präsent. Das sind wir uns, glaube ich, oft viel zu wenig bewusst oder machen uns das klar, wir sind zu oft gefangen nur in unserem eigenen Denken, in unseren eigenen Möglichkeiten, nur in der menschlichen oder in der irdischen Realität. Aber die himmlische Realität ist genauso präsent, sie ist genauso real. Ich würde sogar sagen, sie ist noch realer als die menschliche. Ich bin vor ein paar Tagen aufgewacht am Morgen nach einem Traum, der ein totales Durcheinander war, ein Chaos. Träumt von euch manchmal jemand auch so komische Chaosträume? Ich weiß nicht, warum Gott das gemacht hat, habe mich auch schon beschwert bei ihm, dass man so einen Mist träumen muss, wo man gar nichts mit anfangen kann. Ich habe auch noch nicht keine Botschaft da drin entdeckt, sage ich mal. In manchen Dingen, da redet Gott auch in Träumen, das gibt es ja auch, gibt es auch in der Bibel. Das wünsche ich mir auch noch viel mehr, dass Gott ja auch in Träumen. Zu uns redet es ja auch eine Verheißung in der Apostelgeschichte oder in Joel. Die Alten werden Träume haben, ich zähle mich schon zu den Alten. Und die Jüngeren werden Gesichter haben. Also, Gott will und kann in Träumen zu uns reden, uns begegnen. Na gut, aber ich hatte so einen Chaostraum, den man am liebsten sofort wieder vergessen hätte. Und als ich aufgewacht bin, wisst ihr, ich war so froh über die Realität. Ich war so froh, das war nur ein Traum, Gott sei Dank. Ja, ich habe ein eigenes Haus, ich bin verheiratet, ich bin Pastor, ich kann jetzt runtergehen in meine Küche, da kann ich mir einen Kaffee kochen. Also, diese Dinge habe ich mir alle so bewusst gemacht, weil irgendwie... Ich war irgendwie dankbar und froh über die Realität. Aber dann wurde ich mir eins bewusst, auch das hier, was wir sozusagen als Realität sehen und wo wir vielleicht froh sind, wenn wir aus so einem Traum aufwachen, ist auch nur ein Traum gegenüber der Realität, die auf uns wartet. Das hier, was wir hier haben, unsere menschliche Realität, die manchmal schön ist, manchmal auch nicht so schön, manchmal ist sie auch wie ein Albtraum für manche Leute. Aber da gibt es einen Moment, da werden wir aufwachen in der Ewigkeit, wenn wir an Jesus glauben, an ihm festhalten und seine Errettung für uns angenommen haben. Da werden wir aufwachen wie aus einem Traum und die Ewigkeit in Herrlichkeit verbringen. Das wurde mir so bewusst, nachdem ich so aufgewacht war aus diesem Traum. Ich habe gesagt, ja, es wird der Zeitpunkt kommen. Aber ich mache mir auch bewusst, dass diese wunderbare himmlische Realität auch jetzt schon hier ist. Und dass sie jetzt immer mehr sichtbar werden soll und sich manifestieren soll, auch unter uns. Und das, damit es geschieht, braucht Gott uns. Es passiert nicht automatisch. Das ist die schlechte Nachricht. Es passiert nicht einfach so. Sondern Gott braucht uns, jeden Einzelnen von uns, damit sein Reich, sein Himmelreich auf die Erde kommt. In Jesus ist es ja präsent gewesen in seiner ganzen Kraft. Alle Menschen wurden geheilt, Menschen wurden berührt, Sünden wurden vergeben, Menschenleben wurde verändert. Überall, wo Jesus hinkam, war Power, war Kraft, war der Himmel, das Himmelreich auf der Erde. Und jetzt sind wir seine Vertreter, aber nicht automatisch, sondern wir müssen das einnehmen. Deswegen habe ich gesagt, unsere Bestimmung erkennen, einnehmen. Und egal, was es ist, im Kleinen wie im Großen, jeder kleinste Schritt im Glauben oder kleinste Dienst und Führung und Hören auf den Heiligen Geist trägt dazu bei. Es sind nicht nur die großen Dinge, sondern es ist die Summe von vielen kleinen Dingen, von vielen kleinen Schritten, von Gehorsamsschritten im Glauben, von Vertrauensschritten auf das Hören seiner Stimme. Und da möchte ich, dass wir weiterkommen und ich möchte dich heute auch ermutigen. Ich habe euch auch wieder Szenen aus einem Film mitgebracht und da schauen wir mal in die erste Szene hinein. Ach, ich sollte selber weiterschalten, ne?
Okay.
Okay, das war mal die erste Szene aus dem Film 1517 nach Paris. Ich liebe Filme über wahre Geschichten, noch dazu, wenn sie klare Parallelen haben zur biblischen Botschaft, wie dieser Film und wie die alle Filme, die ich benutze für meine Come-and-See-Gottesdienste. Eine wahre Geschichte. Hat von euch jemand schon mal von dem Anschlag oder dem missglückten Terroranschlag am 21. August 2015 auf den Zug von Amsterdam nach Paris gehört? Oder das mitbekommen damals in den Medien? Es wurde ein Terrorattentäter, ein IS-Kämpfer aus Syrien, ausgebildet, um Hunderte von Menschen zu töten, ging mit 300 Schuss Munition bewaffnet in den Zug von Amsterdam, den Schnellzug von Amsterdam nach Paris und wollte alle Passagiere töten. Er hätte es auch getan, hätten ihn nicht drei Amerikaner, die auf dem Urlaub waren, in Europa überwältigt, so mit Hilfe noch eines Franzosen und eines Engländers, und ihn gestoppt, und niemand ist getötet worden an diesem Tag. Eine fantastische Geschichte. Aber diese Geschichte hat einen Hintergrund, und darüber handelt der Film, von Clint Eastwood produziert, der viele gute Filme gemacht hat und auch mit christlichen Überzeugungen. Diese drei Jungs, die den Attentäter überwältigt haben am 21. August 2015, sind alle in einer christlichen Schule groß geworden, stammten aus evangelikalen, freikirchlichen Elternhäusern, haben früh als Kinder gelernt zu beten, waren Menschen, die ihr Leben Jesus zur Verfügung gestellt haben, die glaubten daran, dass Gott einen Plan hat für ihr Leben. Und natürlich hatten sie auch noch andere Träume, wie zum Beispiel Spencer Stone, den wir gerade gesehen haben, der immer zum Militär wollte. Er hat schon als 10-Jähriger gedacht, ich will Soldat sein. Ich will mein Land verteidigen. Spür, das ist irgendwie meine Berufung. Manche Menschen kennen das. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon sehr früh in seinem Leben wusste, das ist meine Berufung für mein Leben. Meine berufliche Berufung zum Beispiel. Manche bekommen auch eine geistliche Berufung schon sehr früh in ihrem Leben. Von Reinhard Bonke, der kürzlich verstorben ist, habe ich gehört und gelesen, mit 10 Jahren hat Gott zu ihm gesprochen, du wirst Missionar in Afrika. Und das hat er gespürt, das war der Heilige Geist, der in sein Herz gesprochen hat und ihn berufen hat dazu. Zu dieser wunderbaren Aufgabe, die er sein Leben lang ausgefüllt hat und Millionen von Menschen das Evangelium verkünden durfte. Gott schenkt Berufungen. Gott spricht durch seinen Heiligen Geist in unser Herz. Gibt uns Träume, gibt uns Visionen, gibt uns Perspektiven. Gott lässt uns nicht einfach nur so durchs Leben laufen und sagt, mach, was du willst. Sondern er will uns helfen. Er ist der gute Hirte, der uns leitet zu frischen Wassern, zu grünen Auen, auf der richtigen Straße, um seines Namens willen. Er will uns leiten, er will uns führen. In den alltäglichen Dingen, in den menschlichen Dingen, in den beruflichen Dingen, in unseren Ehen, in unseren Familien und natürlich auch in unserem geistlichen, in unserer geistlichen Berufung als Botschafter an seiner Stelle. Wer glaubt von uns, dass er eine Berufung hat, Botschafter an Christi Stelle zu sein? Ich bin überzeugt, dass dieser Satz, der in der Bibel steht, 2. Korinther 5, Vers 17, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, die euch ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott, dass die nicht nur für die Apostel gehalten und dafür besonders bezahlte und Prediger oder, sondern dass die für jedes Kind Gottes gilt. Wir sind Botschafter. Das heißt nicht, dass jeder berufen ist zu predigen, jeder hat andere Aufgaben, aber wir sind alle Botschafter. Und wir haben alle eine Berufung und wir müssen alle teilhaben an diesem Auftrag, die Botschaft des Evangeliums in die Welt zu tragen. Also wenn du das noch nicht, deine Identität, noch nicht erkannt hast, ich bin ein Botschafter an Christi Stelle, dann fackel nicht lange. Nimm diese Identität ein. Nimm sie ein und sag, das stimmt, ich bin Botschafter für dich. Heiliger Geist, zeig mir, wie ich Botschafter für dich sein kann. Erstmal macht einen das doch groß und stark. Habe ich das letztes Mal auch schon gesagt in der Predigt von meinem Kollegen Eckhard Mattner, Evangelist, der in den Zeiten, wo noch die DDR, es noch die DDR gab, ist er immer in die Ex-DDR gefahren und hat dort Bibeln verteilt und Evangelium verkündet. Und er ist immer in West-Berlin über den Botschafterübergang in die DDR zu gehen. Und die Leute haben gefragt, für welches Land sind Sie Botschafter? Und er hat immer seine Bibel mitgenommen und hat gesagt, hier, ich bin Botschafter an Christi Stadt. Und hat die Grenzsoldaten evangelisiert. Er ist nie rübergekommen, aber er hat es immer wieder versucht. Ich bin Botschafter. Aber er hat sich, das richtet einen auf, das macht einen stark, wenn man seine Identität einnimmt und weiß, wer ich bin. Ich bin ein Botschafter, ich bin nicht eigentlich irgendjemand. Hey, ich bin Botschafter des Königs der Könige. Des Königreichs des Himmels. Das ist meine Identität. Das richtet einen auf. Das macht einen stark. Ich bin ein Priester, ein König, ein Königssohn, eine Königstochter, ein Prinz, eine Prinzessin. Diese Identität, die sollten wir einnehmen, damit wir wirklich kraftvoll das Evangelium verkünden. Und das ging ja auch da in dieser Szene darum, der Spencer, der hat sich irgendwie hängen lassen, keine Ahnung. Er wurde viel gemobbt, er war so ein kleines Dickerchen in der Schule und andere haben auf ihn herabgeschaut und er hat sich ein bisschen hängen lassen. Aber er hatte diesen Traum, er möchte Soldat werden. Und irgendwann hat sie ihn irgendwie gepackt und er hat gesagt, so jetzt mache ich mit meinem Traum, aus meinem Traum Wahrheit. Dann hat er trainiert, dann hat er alles dran gesetzt und eigentlich wollte er Rettungsspringer werden, wurde dann aber abgelehnt. Dann wollte er eine andere Spezialeinheit, die SEALs, bei der US-Marine, wurde da auch abgelehnt, ist rausgeflogen, weil er verschlafen hat und nicht rechtzeitig zum Dienst erschienen ist. So, ich meine, das sind so Hürden im Leben. Das kennt jeder von uns. Wir haben einen Traum, wir wollen das verwirklichen und dann stellen sich irgendwie Widerstände in den Weg. Dann klappt es hier nicht, dann klappt es dort nicht. Oder wir haben als Gemeinde einen großen Traum und denken, wir wollen Babenhausen für Jesus gewinnen. Und dann merken wir nach 10 Jahren, okay. Und dann merken wir nach 10 Jahren, ja, so ganz so einfach ist es nicht. Und dann werden wir vielleicht ein bisschen träge und lassen irgendwie nach in unserer Begeisterung, in unserem Feuer, in unserem Eifer. Aber der Auftrag gilt und die Berufung gilt. Und Spencer hat nicht locker gelassen. Er hat gesagt, wenn ich rausgeflogen bin bei den Rettungsspringern und bei den Seals, dann gehe ich eben zur Sanitätskompanie. Das war sozusagen der untere Weg. Wollte eigentlich immer was anderes machen, aber sagt, ich will zum Militär. Und wenn sie mich da nicht haben wollen und da nicht brauchen, wenn ich da rausfliege, dann gehe ich eben dahin. Und wir werden später sehen, dass es genau Gottes Weg für ihn war. Achtet genau mal drauf, erinnert euch, welche Dinge, welche Szenen ich euch gezeigt habe mit dieser Blutung, die er da versorgen sollte und mit dem Ringkampf, den er ausgeübt habe. Sehr schön in der Szene fand ich auch das Gebet. Wir haben heute auch gesungen, du bist der Hörer des Gebets. Gott hört Gebet. Aber nur, wenn wir im Glauben beten. Jakobus sagt, wenn wir beten und nicht im Glauben beten, dann sind wir wie eine Woge, die hin und her geworfen wird. Glaube nicht, wenn du zweifelst, dass du etwas empfangen wirst. Wir müssen im Glauben beten. Was heißt im Glauben beten? Im Glauben beten heißt, da ist einer, der hört mich. Ein Hörer des Gebets. Und dem bin ich nicht egal. Und mein Anliegen ist ihm nicht egal. Sondern er will hören, er will helfen. Er will mir Gutes tun. Er will mir Kraft schenken. Er will mir seinen Geist geben, wie wir gesungen haben. Wie viel mehr gibt ein Vater, wenn ein Vater, ein schlechter Vater, seinem Kind schon ein Brot gibt und kein Stein? Wie viel mehr wird der gute Vater im Himmel uns seinen Geist geben, wenn wir ihn bitten? Aber wir müssen im Glauben bitten. Und dann werden unglaubliche Dinge geschehen. Und die Spencer betet schon als Kind. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ein wunderbares Gebet von Franz von Assisi. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo Kummer ist. Lass mich nicht danach trachten, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Wer so lebt, Jesus, ich habe das vor kurzem gelesen im Evangelium, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer nicht an sich selbst denkt und denkt, ich zuerst, sondern wer zuerst an Gottes Reich denkt, wer zuerst an ihn denkt und was willst du, der wird es gewinnen. Und der wird erwachen zum ewigen Leben. Wir sollen das Reich Gottes herabbeten auf die Erde. Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir sollen es herabbeten. Es kommt nicht von alleine. Es kommt, wenn wir im Glauben bitten. Und wenn wir uns zur Verfügung stellen. Und ich bin überzeugt, egal mit welchem Gebet du beginnst und sagst, dafür dieses Gebet habe ich Glauben. Gott hört es. Egal für welchen kleinen Dienst du dich in seinem Reich bereit erklärst, Gott wird es ehren und wird es bestätigen und wird große Dinge daraus machen. Auch wenn Dinge zuerst nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, auch hier wie bei Spencer. Ich habe auch viele Pläne. Ich merke, mein Herz ist voll mit Plänen, mit Gedanken, mit Ideen, mit Visionen. Ich weiß nicht, ob alles von Gott ist. Ich habe vor kurzem gelesen in den Sprüchen, Kapitel 19, Vers 21, im Herzen eines Mannes sind viele Pläne. Aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. In meinem Herzen sind viele Pläne, aber Gott, dein Wille kommt zustande. Halleluja. Und der ist noch besser als meine Pläne. Ist der noch besser? Ist Gottes Ratschluss noch besser als unsere Gedanken? Ja. Sein Ratschluss kommt zustande für uns. Und ich lege ihm meine Pläne hin. Sag, wenn sie von dir sind, dann lass sie geschehen. Wenn sie nicht von dir sind, dann nimm sie weg. Aber dein Ratschluss kommt zustande. Darauf stelle ich mich. Ich stelle mich auf die Zusagen Gottes aus seinem Wort. Aber wir müssen unsere Identität einnehmen. Wenn du wirklich erkennst, haben wir diesen kurzen Rap, während er das Training da gemacht hat, gehört. Wenn du wirklich erkennst, wer du bist, dann wirst du vorwärts kommen. Das erreichst du aber nur im Kampf gegen die Hürden des Lebens. Und die meisten Menschen vermeiden den Kampf. Gib nicht auf. Gib dich nicht geschlagen. Lass nicht locker. Du wurdest auserwählt für eine großartige Aufgabe.
Manchmal das Gefühl, dass sich das Leben irgendwo hin katapultiert, wie so eine höhere Bestimmung.
Ist das wirklich eine Zigarette? Ich brauche ich vielleicht auch einen Zug.
Nein, Mann, ich meine es ernst. Ich habe so das Gefühl, dass ich gar keine Wahl habe. Als hätte das Leben längst was mit uns vor.
Vielleicht will das Leben uns manchmal auch nur ein bisschen bremsen, weißt du?
Ja, naja, heute nicht, mein Freund. Morgen müssen wir früh raus nach Berlin, wo diese Austauschschülerin hält.
Ah, hast ja recht. Zum nächsten Ziel heißt er wohl.
Ja. Yep.
Ich bin noch ziemlich müde. Ein langer Tag.
Ja.
Habt ihr nicht gesagt, alle, die ihr getroffen habt, waren gegen Paris?
Irgendwie schon. Sie hat jedenfalls nichts Gutes darüber zu erzählen. Oh, danke. Grazie, oder danke, oder wie auch immer, jedenfalls danke.
Es wollte ja also einfach auf Paris verzichten.
Oder ist zumindest ein bisschen verschieden. Ich bin ein Traum. Vielleicht ist das ja, wie du gesagt hast, dass das Leben einen irgendwo hin katapultiert. Zurzeit katapultiert es nicht nur Richtung Katerfrühstück.
Was hast du denn gesagt?
Weiß auch nicht, Mann. War nur so ein Gedanke in Venedig. Ich war gerade auf so einem Europamarsch, da will ich gar nicht leben.
Er hat davon gelabert, dass sie das Leben irgendwo hin katapultiert von so einer höheren Bestimmung und so was. Spencer hat das gesagt. Das gibt's ja nicht, oder? Siehst du das immer noch so?
Irgendwie schon, ja. Aber uns hält nicht wirklich was davon ab. Wenn wir morgen nicht in den Zug steigen sollten, würde uns was davon abhalten. Ein Körper in Bewegung bleibt in Bewegung, solange keine größte Kraft von außen auf ihn einwirkt.
Sag ich doch mal, ich weiß nicht, wie tiefsinnig auf dieser Reise ist.
Gott braucht jeden von uns, das ist mein Thema. Und diese drei jungen Männer wussten nicht genau, wofür ihr Leben bestimmt ist. Vielleicht war ihre Beziehung zu Gott auch noch nicht so vertieft. Sie hatten vieles mitgenommen aus dem christlichen Elternhaus, aber waren vielleicht noch nicht so intensiv mit Jesus unterwegs. Aber irgendwie Spencer spürte, irgendwas wartet da auf mich. Er hat das gemerkt, er hat das gespürt. Und die anderen fanden es lustig, aber sie waren auch bereit, sie waren irgendwie vorbereitet, auch durch ihre ganze Biografie oder durch ihren Hintergrund, durch ihre Ausbildung, durch ihre christliche Prägung, die sie hatten. Sie haben gebetet, vielleicht noch nicht so mit viel Überzeugung oder mit so viel Hingabe, keine Ahnung, es kommt in dem Film auch nicht so raus, ob sie wirklich von Neuem geboren waren. Aber was mich fasziniert, ist die Übertragung. Was sie erleben werden, was wir gleich in der nächsten Szene sehen werden, wird ein bisschen hart, aber wir haben auch keine Kinder hier unter uns. Sie vereiteln einen Terroranschlag. Gott hatte sie darauf vorbereitet. Manchmal bereitet Gott auch ohne unser Wissen, selbst wenn wir es noch gar nicht merken, Menschen auf etwas vor. Selbst Menschen, die jetzt noch gar nicht hier in der Gemeinde sind, die vielleicht noch gar nicht Christen sind, Gott ist schon am Wirken in ihrem Leben und am Vorbereiten für eine Aufgabe. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Gibt hier Menschen in Babenhausen oder in den Dörfern und Ortschaften, wo ihr wohnt, die bereitet Gott jetzt gerade vor für eine wunderbare Aufgabe in seinem Reich. Sie wissen selbst vielleicht noch gar nichts davon. Aber der Heilige Geist will uns auch gebrauchen, dass wir es erkennen. Nicht nur für uns, sondern manchmal auch für andere. Dass wir prophetisch leben, dass wir prophetisch dienen, dass wir vielleicht nicht nur hier prophetische Worte einander weitergeben, sondern auch vielleicht unseren Nachbarn oder Arbeitskollegen sagen, du, ist komisch, aber ich habe von Gott irgendwas gehört für dich. Darf ich dir das sagen? Das kostet Mut. Aber ich glaube, Gott will uns zu solchen Schritten gebrauchen. Gott will uns gebrauchen, uns und viele andere, die noch dazukommen werden, zur Rettung der Welt. Nicht nur Rettung von Babenhausen, zur Rettung der Welt. Gott hat einen großen Plan. Er will nicht nur einige, wenige retten. Er möchte, dass alle, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Amen. Das ist die Bibel. Er möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Er hat einen großen Rettungsplan für die Welt. Für Babenhausen, für Allgäu, für Deutschland, für Europa. Mir brennt das Herz für Serbien. Seit einigen Jahren, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat Gott mich da entzündet. Ich bin überzeugt, Gott gebraucht uns hier, kleine Allgäuer Gemeinden, für einen großen Auftrag in Serbien, in Nordserbien, in Vojvodina. Ich bin überzeugt, da wird in den nächsten Jahren Erweckung kommen. Und wir werden teilhaben daran. Oder wo immer Gott uns hinsendet, hier werden Missionare ausgehen aus dieser Gemeinde. Menschen, die jetzt schon hier sind, vielleicht einige von den jungen Leuten, von den Jugendlichen, die hier sind. Gott hat einen Auftrag für dich. Vielleicht wirst du Missionar in irgendeinem fremden Land. Wer weiß, stell dich zur Verfügung. Gott hat große Pläne mit jedem von uns. Wir sollen das Evangelium hineintragen in die Welt. Aber zunächst mal müssen wir natürlich Jesus selber kennenlernen. Ich denke, ich kenne euch alle, wenn ich so rumschaue. Ihr kennt alle Jesus. Aber wenn jemand da wäre, der sich da nicht sicher ist, es ist so einfach, Jesus kennenzulernen. Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Er wartet sozusagen, steht in der Bibel, er klopft an die Tür und sagt, mach mir auf. Und das jeden Tag, bei jedem Menschen. Und du kannst eben einfach die Tür aufmachen mit deinem einfachen Gebet und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich verstehe, dass ich Rettung brauche, dass ich Vergebung brauche für meine Schuld, dass ich dich brauche und ich brauche das ewige Leben. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. So einfach ist das. Oder nimm deine eigenen Worte. Es ist nicht schwer, Jesus aufzunehmen. Das ist der erste Schritt. Und wenn jemand Jesus aufgenommen hat, dann weitergehen, die Bibel lesen, in eine Gemeinde gehen, lernen, sich zur Verfügung stellen, beten, Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Unsere Identität einnehmen als Botschafter, als Könige und Priester. Und dann werden großartige Dinge geschehen.
Ja, das ist. Wir sind da. Da müssen viele. des Friedens. Lass dich Liebe bringen, wo man sich hasst. Versöhnung bringen, wo man sich kränkt. Glauben bringen, wo Zweifel droht. Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält. Licht bringen, wo Finsternis waltet. Und Freude bringen, wo Traurigkeit ist. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer verzeiht, den wird verziehen. Wer stirbt, der wird zum ewigen Leben geboren. Amen.
Das Faszinierende an dem Film ist, dass die drei Hauptdarsteller, Anthony Sadler, Alex Galatos und Spencer Stone, die den Terrorattentäter überwältigten, selber die Hauptrollen spielen. Das sind die tatsächlichen Helden, die hier in dem Film mitspielen. Der Clint Eastwood hat sie gefragt, ob sie die Rolle spielen würden, was sie wirklich getan haben. Gott will Menschen retten. Sie haben 300 Menschen das Leben gerettet. Spencer konnte einem Schwerverletzten, der angeschossen wurde von dem Attentäter, das Leben retten, weil er genau das, was er brauchte, gelernt hatte, vorher geübt hatte in seiner Ausbildung. Ist doch kein Zufall. Genau die Technik, die er brauchte, um den Attentäter zu überwältigen, hat er in seiner Ausbildung gelernt. Als Fallschirmspringer hätte er es nicht gekonnt. Gott benutzt das, was du in deinem Leben gelebt hast, auch wenn es manchmal Umwege waren, auch wenn es manchmal Dinge waren, wo du nicht verstanden hast. Er gebraucht es, um sein Reich zu bauen. Das sagt mir diese Szene und diese Geschichte. Alle Menschen wurden gerettet. Keiner wurde getötet. Und das ist auch Gottes Ziel für die Welt, was ich schon sagte. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er möchte, dass keiner verloren geht. Und er will dich und mich dazu gebrauchen. Jetzt schauen wir noch die letzte Szene, die Rede von dem französischen Präsidenten François Hollande als Ehrung für die drei Helden.
Monsieur le Président de la République. Vous avez mis votre vie en jeu pour défendre l'unité,
considérez que pour témoigner la reconnaissance de la nation française, de la République française, il était nécessaire de vous remettre la plus haute récompense, la Légion d'honneur, la plus haute distinction, pour vous dire combien nous sommes honorés. Je ne voulais pas que vous puissiez repartir au moins trois d'entre vous, les Américains, dans votre propre pays, sans recevoir cet honneur. Cette Légion d'honneur récompense votre courage, mais aussi le formidable acte d'humanité que vous avez réalisé vers 18h30 dans le train Thalys, Amsterdam-Paris, en territoire de France, pour sauver ce qui était dans ce train, c'est-à-dire l'humanité. Merci.
Stehen nochmal auf, gemeinsam am Ende. Weiß nicht, ob ihr die Rede verstanden habt. Ich hatte eigentlich auch deutsche Untertitel dazu geschnitten, aber die kamen irgendwie nicht mit rüber. Aber ich denke, der Sinn ist euch schon klar geworden. Der französische Präsident hat sie geehrt für ihren Mut und ihren Einsatz. Und mit der Ehrenlegion, mit dem Ritterorden der Ehrenlegion, dem höchsten französischen Orden, ausgezeichnet. Und als Vorbild hingestellt für ihren Mut und für Menschen, die im richtigen Moment das Richtige getan haben, die gehandelt haben. Ich musste dran denken, als ich diese Szene sah mit dieser Ehrenmedaille, dass an diese Szene, wenn ich einmal vor dem Thron des Allerhöchsten stehen werde. Und da gibt es diese Szene in Matthäus 25, wo es heißt, er scheidet die Schafe von den Böcken. Und er spricht zu den einen, die ihr Leben gegeben haben für das Evangelium und die sich eingesetzt haben für sein Reich und die ihn geliebt haben, geht ein in die Freude eures Herrn. Sie bekommen da in der Szene jetzt keine Medaille angesteckt, aber irgendwie ist es ja noch viel besser, sage ich mal, als eine Medaille, oder? Ja. Als die Ehrenmedaille. Schön hier auf der Erde sowas zu haben oder irgendeinen Orden, aber der für die Ewigkeit hat es keine Bedeutung. Aber was wirklich Bedeutung hat für die Ewigkeit, ist die Anerkennung, die Jesus uns gibt für das, was wir in unserem Leben tun. Und ich wünsche mir, dass ich stehen werde ohne Scham und ohne Freude, ohne Angst in diesem Moment vor Jesus und sagen werde, wie Paulus, ich habe den Lauf gekämpft, ich habe Glauben gehalten und den Lauf vollendet. Und ich bin hier bereit, den Siegeskranz, das heißt an einer Stelle mal, den Siegeskranz zu empfangen, den Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Diese Medaille möchte ich. Und ich möchte, dass jeder von euch, jeder von uns, diese Medaille bekommt. Und dass unser Leben jetzt schon darauf ausgerichtet ist, auf diesen Moment. Und dass wir möglichst in jedem Moment unseres Lebens daran denken, dass diese Erde, das Leben auf dieser Erde wie ein Traum ist. Und wir werden aufwachen in der Realität der Ewigkeit. Und Herr, ich bitte dich jetzt für mich und für uns, für jeden Einzelnen, Herr, dass du deine Wahrheit durch deinen Heiligen Geist in unser Herz legst. Diesen Schatz deines Wortes und deiner Wahrheit, dass es uns ergreift und uns so tief in unserem Herzen vereinnahmt, Herr. Und dass uns nichts wichtiger ist, auf dieser Erde als dein Reich zu bauen, dein Reich mitzubauen mit dir zusammen, Heiliger Geist, Vater und Sohn und Heiliger Geist, das Reich des Himmels auf diese Erde zu holen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde und auch durch mich, durch uns, so wie du willst. Hier bin ich, Herr, sende mich. Amen.